Ja. Katja, bist du bereit?
Ich bin bereit, du auch?
Ja, eine Stimmung jetzt, ja. Okay, gut, dann.
Legen wir los.
Das versendet sich. Der Podcast mit Katja Vogt und Clemens Nicol.
Unsere heutige Gästin ist Geigerin und Moderatorin. Eine Kombination, die perfekt zu uns passt, wie wir finden. Die Rede ist von Anne Schönholz. Sie spielt seit vielen Jahren bei den ersten Violinen im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, kurz BRSO, einem Orchester, das zu den Top-Orchestern dieser Welt zählt. Zuvor war Anne erste Geigerin im preisgekrönten Gemeaux-Quartett und stellvertretende Konzertmeisterin bei dem Festival Strings Lucerne.
Und seit 3 Jahren moderiert sie den offiziellen Orchester-Podcast des BRSO. Dort spricht Anne mit Kolleginnen, Kollegen und Gästen über Probenarbeit, Konzertvorbereitungen, Fehler auf der Bühne und das, was das Publikum sonst nicht mitbekommt. Außerdem moderiert sie Familienkonzerte und wirkt an Dokumentationen mit. Ihr merkt also, unsere Gästin kennt Bühne, sie kennt Lampenfieber und sie weiß, wie man Wirkung erzeugt. Genau darüber sprechen wir heute mit ihr und natürlich über vieles mehr. Herzlich willkommen, Anne Schönholz.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Hallo, Anne. Danke
für die Einladung. Hallo.
Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja.
Eine Ehre.
Gut, jetzt haben wir genug hier so uns gegenseitig Honig ins Maul gespielt.
Jetzt Klartext.
Jetzt Klartext, Anne. Was passiert bei dir in den letzten 60 Sekunden vor dem Auftritt?
Vor dem Auftritt, wenn ich meine Geige in der Hand habe?
Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Weil du hast ja da unterschiedliche Rollen, ne?
Ja, das ist tatsächlich unterschiedlich. Ihr habt es ja eben erwähnt. Also vor dem Podcast-Auftritt, sage ich jetzt mal, falls ihr das meint, passiert eigentlich sehr viel Albernes. Also wir sitzen dann schon so in unserem Studio und ich finde es ja auch immer ganz wichtig, sich mit den Gästen so ein bisschen einzuschwingen und dann haben wir es gern lustig. Das ist ja das ganze Aufnahmeteam dabei, wir verstehen uns gut. Da wird eigentlich bis zum Schluss noch rumgealbert, noch was getrunken und da ist sehr gute Stimmung. Wenn ich dann wiederum zum Beispiel eine Konzertmoderation mache, da ist ganz anders. Da fokussiere ich mich. Mitunter muss ich dann auch überlegen, wo tue ich meine Geige hin, weil ich dann natürlich auch Mikro und eventuell Moderationskarten in der Hand habe und dann manchmal ja auch das Instrument sofort in die Hand nehme und dann spiele. Also da versuche ich mich dann wirklich zu sortieren, zu fokussieren, mit welchen Worten fange ich an. Da ist es dann völlig anders, genau.
Und nur Geige, ist es für dich mittlerweile am leichtesten? Also wenn du nur spielen musst, nur? In Anführungsstrichen?
Ja, das ist natürlich am leichtesten, weil ich glaube, es ist nicht zu unterschätzen, was dieses Switchen macht. Das erzählen auch viele Musiker. Ich meine, wir machen das ja schon auch. Viele machen es ja so, dass sie inzwischen in Konzerten mal was ansagen zu den Stücken. Und das ist ja jetzt nichts ganz Neues. Und alle sagen eigentlich immer, das Schlimmste ist, wenn man dann gerade was gesagt hat und dann das Instrument nimmt, weil man die ersten Minuten 100% darüber nachdenkt, mein Gott, was habe ich denn jetzt gesagt? Und wieso habe ich mich da versprochen? Oder ich hatte mir das doch ganz anders überlegt. Und das Blöde ist, man braucht aber ja wirklich volle Konzentration für das Spielen. Und das ist, finde ich, eine große Herausforderung. Das kann man natürlich auch üben. Und wenn man das macht, umso mehr sagt man so, das war jetzt das eine und jetzt kommt das andere. Aber insofern ist nur Geigen am einfachsten, weil ich da nicht noch umdenken muss. Da weiß ich, ich gehe auf die Bühne, habe das Zeug vorbereitet im besten Fall und dann spiele ich einfach. Aber dieses Rumgewechsel, das ist tatsächlich so ein bisschen, das ist tricky, finde ich. Da muss man sich so dran gewöhnen.
Habe ich das gerade richtig gehört? Ich habe es vorbereitet im besten Fall. Kommt es auch vor, dass du nicht vorbereitet auf die Bühne oder in den Podcast gehst?
Ja, da kann ich euch jetzt sehr eine Folge von unserem Podcast empfehlen, übers Pushen. Tatsächlich auch was echt wichtig ist. Da haben auch viele gesagt, wie, ihr redet übers Pushen? Ja, natürlich, wir müssen auch mal pushen. Wie in allen Lebenslagen gibt es solche und solche Tage. Natürlich gehe ich nicht auf die Bühne und bin unvorbereitet. Das ist natürlich ein Quatsch. Aber es gibt solche und solche Tage. Manchmal ist man super vorbereitet und manchmal hat man es vor einem Konzert einfach zeitlich nicht geschafft, nochmal die und die wirklich schwere Stelle, was man sich eigentlich vorgenommen hatte, nochmal anzugucken. Und dann ja, sitzt man ein bisschen anders auf heißen Kohlen. Und ja, also Vorbereitet bin ich immer. Das ist aber eigentlich der klassische Musiker-Albtraum. Das ist lustig, das träumt jeder. Ich wollte eigentlich mal eine Folge über Musiker-Träume machen, aber die wäre sehr langweilig, weil wir alle dasselbe träumen. Wir träumen alle, dass wir auf die Bühne kommen und keine Ahnung haben, was wir spielen sollen. Und da macht man wirklich schweißgebadet auf. Das hat jeder schon geträumt. Das ist der klassische Musiker-Albtraum. Also das habe ich zum Glück in Realität noch nicht erlebt.
Und es, wenn ihr mal schaut, es gibt auch viele schöne Fotos von dir. Ich glaube, also nicht nur von dir, auch von den Kolleginnen und Kollegen, muss man an der Stelle sagen. Aber wo ihr dann nochmal so schon in Konzertkleidung, irgendwo stehen die Noten auf irgendeinem, auf einer Box und dann wird nochmal die Stelle gespielt oder so, so 5 Minuten vorm Auftritt, das gehört schon auch irgendwie dazu. Ist es dann auch nochmal so Stressabbau vielleicht?
Ich glaube eher, dass es so ist, ich meine, wir haben auch hier unseren Alltag, natürlich ist unser Hauptberuf und das ist unser Beruf, unsere Leidenschaft, das, was wir total intensiv machen, ist natürlich diese Orchestervorbereitung, aber es kann sein, dass ich irgendwie vorher einen anderen Termin hatte und dann ist es also wie so ein bisschen in der Schule, wo man dann auch vor einer Klassenarbeit sich so ins Kurzzeitgedächtnis nochmal die wichtigsten Sachen reinballert und so machen wir das dann auch. Also dann stellen wir jetzt nochmal schnell irgendwo die Noten hin. Wir dürfen ja auch vorher nochmal auf die Bühne, wenn das Publikum noch nicht da ist und dann schaut man nochmal ein paar Stellen an. Das ist wichtig, das ist eigentlich eine Form von, ja, sich wirklich darauf zu konzentrieren. Genau, wie vielleicht ein Sportler dann noch irgendeine Stretchübung macht oder keine Ahnung, so. Damit stimmen wir uns so ein bisschen auf den Auftritt ein. Genau.
Aber so wie du vorhin gesagt hast, also wenn du jetzt weißt, okay, du hattest jetzt nicht die Zeit für die optimale Vorbereitung, die du gerne gehabt hättest, weil es vielleicht auch der Alltag nicht zugelassen hat, dann gehst du mit einem anderen Gefühl auf die Bühne, du sitzt anders da, du hast eine andere Präsenz und schwingt dann da auch so eben die Angst mit, oh Gott, hoffentlich verspiele ich mich nicht? Oder ist dann schon die Routine, dass du sagst, okay, es fühlt sich nicht gut an, aber ich komme da durch?
Ja, also jetzt komme ich ja ganz falsch hier rüber. Jetzt ist das ja so wie, die hat schon wieder nicht geübt und was machst du dann? Also nein, es ist interessant, weil ich mag das eigentlich. Das ist so diese Challenge. Das ist vielleicht auch das, glaube ich, was ich an diesem, ja, das ist ja kein Beruf, das Moderieren, der mir ist ja ein Hobby. Aber ich mag das ja, wenn man irgendwie diese neue Herausforderung hat. Und es ist nicht unbedingt so, dass immer ein Konzert das Bessere ist, wenn man super, super, super top vorbereitet ist. Es läuft schon sehr viel bei uns auch mit dieser Konzentration on point. Und wenn man sagt, ah, ich habe jetzt aber voll Lust, ich will das jetzt super machen und dann sitzt man auf der Stuhlkante und da geht sehr, sehr viel dann. Also mit Konzentration und wirklich Fokus und diesem Spaß, ah, jetzt erst recht, da ist schon viel rauszuholen. Mitunter kann man sich toll vorbereiten und da ist man im Moment einfach irgendwo anders in dem Moment mit den Gedanken und da kann auch sehr viel in die Hose gehen. Also da kann immer Erstaunliches passieren auf der Bühne, sagen wir es mal so.
Wem sagst du das?
Ja, ja, ich, genau, kennt ihr auch, genau.
Ja, ja.
Ich glaube es, ja.
Jetzt ist es ja so, Anne, du kennst ja beide Sachen. Also manchmal, also bist du auch als Geigerin auf dich allein gestellt. Manchmal bist du aber auch mit vielen anderen zusammen. Spielt das irgendwie eine Rolle? Also, ne, aber man könnte ja sagen, ja gut, heute spielen wir zu 14 oder so. Ja, ne, das ist, ne. Aber dann, wenn ihr dann im Quartett spielt zu viert, schaut die Sache wieder ganz anders aus. Und als Moderatorin, da gibt's nur Anne. Die muss dann funktionieren.
Also ich sag mal so, das Orchester bei uns verlangt ja so eine Höchstleistung. Es ist ein anderes Spiel natürlich, wenn ich mit noch 14, 15, 16 anderen Kollegen dieselbe Stimme spiele. Das ist ja meine Aufgabe im Orchester. Aber es ist ja nicht weniger wichtig, weil dann muss ich ja super mit den anderen zusammen performen. Also da kann ein Fehler sein, nicht ein falscher Ton, was jetzt vielleicht im Quartett, wenn ich die Stimme alleine spiele, ein Fehler wäre. Da ist ein Fehler, wenn mein Timing nicht stimmt. Da kann ich den Ton noch so toll getroffen haben, wenn er eine Millisekunde zu früh, zu spät ist und nicht mit den anderen zusammen geatmet im selben Puls ist, dann bin ich falsch. Also das heißt, das Gruppenspiel ist ein total anderes als im Quartett ist man auch eine Gruppe, aber da bin ich alleine mit meiner Stimme. Da ist Timing wieder was anderes. Also es sind alles ganz, ganz unterschiedliche Herausforderungen. Und deshalb finde ich es auch so wahnsinnig toll, diese Vielfalt an Aufgaben zu haben. Und ich meine, mit der Stimme ist es letztendlich dasselbe. Ich finde das einfach ganz toll. Ich finde es eh toll, vor Publikum zu stehen. Ich finde überhaupt, wenn Menschen, so viele Menschen in einem Raum zusammenkommen, ist das eh schon so ein Geschenk, dass man da sein darf. Weil man merkt ja, die Leute kommen von überall her. Wir wollen ja zusammen was Tolles erleben und dass ich dann überhaupt, dass man mir überhaupt Gehör schenkt, ob jetzt als Geigerin, als kleiner Teil eines Orchesters oder gar, weil ich was sagen darf, das ist ja eh schon so toll. Und diese Facetten, diese Unterschiedlichkeit auf der Bühne, so Verschiedenes machen zu dürfen, das empfinde ich als ein ganz, ganz großes Geschenk. Und da kann man auch unglaublich dran wachsen. Und mir hilft ja auch das Moderieren total für mein Geigen. Also, weil es ein ganz anderes Verhältnis zum Publikum gibt. Und ich habe ganz oft schon diesen Moment gehabt, wo ich, natürlich die meiste Zeit moderiere ich nicht, wenn ich auf der Bühne bin, da spiele ich einfach Geige. Und ganz oft dachte ich aber, wenn wir in so schönen Sälen saßen und dann ist es noch ein toller Saal und es sind so viele Leute da und dann wird es langsam still. Dann denke ich, boah, jetzt hätte ich Lust zu reden. Das ist total komisch. Ja, wirklich. Weil ich finde das so, ich finde allein diese Atmosphäre so toll. Und ich mag das einfach und ich spüre manchmal auch, weil dann könnte man noch so eine ganz persönliche Brücke schlagen. Ich finde das einfach toll. Das mache ich dann natürlich nicht. Ich spiele ganz brav Geige. Aber ja, ich finde das einfach was Schönes.
Lampenfieber.
Du hast ja jetzt gerade gesagt, du stehst gerne vor Publikum. Und das ist ja jetzt ein Satz, den ich als Rhetoriktrainerin nicht so häufig höre, sondern da sind ja viele Menschen bei mir, die das nicht so gerne machen. Du sagst, nee, ich stehe gerne vor Publikum, ich mag das, das ist eine tolle Atmosphäre. War das denn schon immer so? Du hast mit 4 Jahren begonnen, Geige zu lernen. Und da kommen ja dann auch die ersten Auftritte. Kannst du dich da noch daran erinnern? War da schon immer so eine Lust aufzutreten oder war das früher vielleicht komplett anders und da war noch mehr Lampenfieber, als es womöglich heute der Fall ist?
Ja, ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Also ich glaube, Lampenfieber ist im schönsten Fall ja auch ein Gespür dafür, dass es ein besonderer Moment ist. Also ich meine, früher war ich auch vor meinem Geburtstag total aufgeregt. Ich meine, es ist einfach ein besonderer Tag, aber es ist ja freudiges Lampenfieber, sage ich jetzt mal. Und ja, ich habe zu meinem 3. Geburtstag meine erste Geige geschenkt bekommen. Und es war von Anfang an so, auch wenn ich nur ein paar Seiten, leere Seiten spielen konnten, dann hieß es immer so, ihr müsst euch jetzt da hinsetzen. Dann wurden die Nachbarn eingeladen und dann habe ich mitunter auch gesagt, könnt ihr jetzt noch Kerzen anmachen? Ich spiele euch jetzt was vor. Also ich fand das immer toll. Ich weiß nicht, also wahrscheinlich habe ich ein krankhaftes Geltungsbedürfnis. Ja, wird mir jetzt auch erst so richtig bewusst. Ja, aber ich finde das einfach toll. Also ich weiß nicht, mir hat das immer Spaß gemacht. Also wenn man schon was geübt hat, dann hat das ja dann richtig Zweck, wenn andere das auch mitkriegen, wie das mal was vorbereitet hat. Also so war das als Kind und jetzt ist es natürlich anders. Ja, aber tatsächlich hat sich bei mir das Lampenfieber durch das Moderieren sehr verbessert. Also ich habe mit den Spielen nicht mehr so Lampenfieber, weil ich glaube, also ganz blöd gesagt, ich bin ein Menschenfreund. Ich bin einfach gerne, ich habe das Gefühl, das ist doch sowas Verbindendes, was ich mache. Also Musik, wir wollen ja mit dem Publikum zusammen was ganz Schönes erleben. Das ist ja keine Feindschaft, das ist keine Rivalität, wo ich jetzt einen Test bestehen muss. Klar haben wir dieses Testdenken irgendwo, weil wir alle durch Prüfungen durchgegangen sind und Probespiel und so gemacht haben. Aber wenn man es dann nochmal sich darauf zurückbesinnt, warum mache ich das? Dann mache ich das ja, damit wir alle zusammen eine tolle Zeit haben. Und je mehr ich das schaffe, mich so mit dem Publikum innerlich zu befreunden in diesem Moment und zu sagen, ah, ist so schön, dass ihr da seid, dann habe ich einfach eine schöne Verbindung zum Publikum und dann schmilzt auch das Lampenfieber. Und je mehr ich das natürlich mit der Stimme schon mache, wenn ich mal was ansage oder irgendwas, umso, dann denke ich ja, jetzt kann ich auch noch Geige spielen. Also das ist jetzt auch kein Ding. So. Ja, ich
bei
weiß,
es ist ja... Bei mir wäre es umgekehrt. Bei mir wäre es schwierig. Also ganz schwierig. Aber jetzt Anne, es ist ja schon was, also klar, wir kennen es natürlich auch, ne? Also ich kenne das auch von früher, dass dann anfängt, die Stimme nicht mehr so ganz sicher zu sein. Aber ich denke mir jetzt gerade, ne, so was Filigranes wie so eine Geige, ne? Und dann hat man so ein bisschen Lampenfieber, was sich vielleicht auch so ein bisschen körperlich ausdrückt. Das ist ja dann schon auch eine, also, ne, dass dann der Bogen passt und sitzt auf der Seite und so, das ist ja dann, das wird ja dann auch ein Thema, oder?
Absolut. Aber ich glaube, also ich kann ja nur von mir sprechen. Also ich war früher wahnsinnig nervös. Ich bin auch immer noch nervös. Aber ich weiß nicht, ich habe schon, irgendwann kann man sich sagen, ich habe das jetzt so oft gemacht. Ich versuche mich mehr auf diese positiven Erfahrungen von, ich weiß nicht wie viel, hunderten oder tausenden Konzerten, die sich natürlich dann ansammeln, zu sagen, mein Gott, das habe ich überlebt, warum sollte ich das heute nicht überleben? Und ich habe auch ein anderes Verhältnis zu Fehlern. Also ich finde, Fehler sind auch überhaupt nicht so schlimm. Also ich weiß nicht, wie meine Kollegen meine Fehler finden, aber ich finde meine Fehler immer nicht so schlimm. Ja, ich finde, das gehört einfach dazu. Und ich finde auch Fehler bei anderen nicht schlimm. Das ist ja überhaupt nicht die Hauptsache. Also ich glaube, wir beschäftigen uns ja irgendwie alle damit. Und so eine Fehlerkultur, so ein Verhältnis dazu, das kann sich ja auch verändern. Und da arbeiten wir natürlich dran. Das finde ich bei uns übrigens sehr schön. Ihr müsst mich übrigens stoppen, weil ich bin fürchterliche Labertasche. Also dann müsst ihr irgendwann mich unterbrechen.
Nein. Okay. Das wäre jetzt gar nicht aufgefallen, Katja. Oh, das
Ah ja, schön. Nee, aber dann, was wollte ich mir jetzt eigentlich sagen?
Bei uns finde ich das ganz schön.
Genau, bei uns finde ich es wirklich super im Orchester, weil wir haben ja alle letztendlich diesen Druck, dass wir da schon was Gutes abliefern müssen. Aber wenn zum Beispiel bei uns in der Gruppe was passiert, auch in einem Konzert, da wird sich eher mal ein Lächeln zugeworfen. Das finde ich was ganz Schönes. Und das, man glaubt nicht, wie entspannend das ist. Das ist kein Auslachen, sondern das ist, ja, wir kennen das. Also eher amüsant. So. Also es wird dadurch sehr viel Entspannung erzeugt, dass wir uns das gegenseitig so mit Fehlern umgehen. Das finde ich sehr schön.
Hast du denn konkrete Schritte, Übungen gegen diese Anspannung, gegen das Lampenfieber, das wir ja, wie du richtig sagst, wir brauchen ja das Lampenfieber, es geht um was, es ist ein toller Abend und so. Aber hast du trotzdem irgendwelche Übungen im Vorfeld, um dich zu entspannen, um wirklich genau dann die Präsenz zu haben, die du brauchst?
Ja, also eigentlich stelle ich mir immer schon beim Üben vor, an welchem Ort ich dann den Auftritt habe. Also ich stelle mir ganz oft, also es war auch im Quartett schon so, wenn ich den Saal kenne oder auch mir einfach nur vorstelle, ich sag mal irgendwas, London Wigmore Hall, das ist so ein ganz wichtiger Konzert, da durften wir mal mit dem Quartett spielen, da war ich so aufgeregt, schon beim Üben. Also da habe ich Eisfinger schon üben, aber dann habe ich mir immer schon vorgestellt, ich sitze da jetzt und war dann beim Üben eigentlich aufgeregt. Und als dann dieser Auftritt wirklich kam, war es gar nicht mehr so schlimm, weil ich habe mir eigentlich schon innerlich so dieses Bild vorgestellt von so einer Bühne, von, ja, ich weiß nicht, ich glaube, man kann sich schon auch darauf einstellen. Das versuche ich immer wieder, oder auch wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwo was sagen soll oder so, versuche ich mir das eigentlich vorher schon vorzustellen und das Üben zu Hause, mich da schon so in Gedanken hinzubeamen. Also ja, ich glaube, das machen auch alle, aber das hilft mir total. Und ansonsten finde ich immer sehr gut den Bauch spannen. Das hilft beim Geigen total, weil was machen wir, glaube ich, alle, wenn wir angespannt sind, ne? Man hat so eine Spannung im Bauch und das ist bei uns jetzt so, dass das dann einem die Erdung nimmt. Also auch im Sitzen, dann ist man so, ne, Geige ist eh so alles oben mit den Schultern, alles sehr weit oben. Und wenn ich immer denke, ausatmen und Bauch entspannen, das hilft mir total. Und ja, beim Sprechen ist es natürlich auch so dieses sich selber zuhören auch. Wie klingt denn die Stimme im Saal? Hat das ein Tempo, dem ich selber noch irgendwie folgen kann? Also eigentlich auch beim Sprechen ein bisschen wie beim Geigen. Man sollte sich ja auch selber zuhören. Wie ist der Klang meiner Stimme? Man kann ja auch selber registrieren. Oh, jetzt spreche ich ein bisschen höher oder das ist ein Zeichen von der Spannung. Versuch's doch mal rauszunehmen. Also es sind ja unglaublich viele Dinge, die während man das tut, schon an Reflexionen auch passieren. Und das ist ja eigentlich alles nur Übungssache, denke ich mir mal so. Und das heißt ja auch nicht, dass es immer klappt. Aber das wären jetzt so meine Punkte, die ich dann irgendwie im Kopf habe, wo ich versuche, ja, die zu handeln. Mhm.
Jetzt haben wir beide, ne? Mach du mal.
Zwei Labertaschen im gleichen Moment. Ja. Setzen Sie an. Ich weiß nicht, ob du das weißt, Anne, aber es gibt ja an der Uni Bonn eine Lampenfieberambulanz für BerufsmusikerInnen. Und da habe ich gelesen, dass jeder zweite Berufsmusiker von krassem Lampenfieber betroffen ist. Wie stark nimmst du das denn in der Szene wahr, bei deinen Kolleginnen und Kollegen? Du hast jetzt gerade eben selbst von deinem Lampenfieber erzählt. Ist das denn ein Thema bei euch? Sprecht ihr darüber oder macht es jeder mit sich aus?
Wir sprechen drüber, also zum Beispiel eben auch im Podcast. Das war die allererste Podcast-Folge, die ich mit unserem Konzertmeister Anton Barachowski aufgenommen habe. Und das war toll, weil ich meine, er hat so aufgemacht in diesem Gespräch und er repräsentiert ja eigentlich so die Führungskraft aus Musikerperspektive. Wenn man den Dirigenten jetzt mal wegtun, ist er so also das ist eine absolut repräsentative Figur bei uns. Und er hat ganz klar gesagt, es ist ein Riesenthema, wir sprechen drüber, aber auch, ich glaube, es ist auch gut, dann auch eine Grenze zu finden, wo man nicht zu viel drüber spricht, weil wir spüren uns ja alle sehr. Also ich spüre ja auch, ob mein Nachbar vielleicht nervös ist, und ich weiß, meine Nachbarin spürt es auch. Und ich glaube, dann ist eher gut zu sagen, ich vertraue dir jetzt auch meine Nervosität an, aber nicht nur mit Worten, sondern wir sind ein Team, und auch, und das ist eben das Schöne, das finde ich, macht einen gesunden Klangkörper aus, dass man sich gegenseitig mit seinem Lampenfieber, mit seinen Fehlern, aber auch mit der Inspiration, die überspringen kann, dass man das teilt und dass man das annimmt, dass man das eigentlich erstmal einfach, ja, ich spüre das, was alles da ist, und ich muss es nicht immer bewerten und ich muss es auch nicht immer korrigieren. Es ist einfach mal da. Und das finde ich eigentlich einen guten Umgang auch damit. Ja. Wir reden drüber, im Übrigen gibt es ja auch Medikamente dagegen, also Bitterblocker. Ich finde das aber auch wichtig, darüber zu sprechen, weil es für viele etwas ganz Natürliches und Gutes ist, auch da durchaus mal, wenn es so ein großes Thema ist und der Beruf nur noch wirklich zum Leiden wird, dann finde ich, ist das eine absolut legitime Option. Zumindest vielleicht auch mal für Phasen im Berufsalltag durchaus zu sagen, ich hole mir da jetzt einfach Hilfe. Manchmal ist es ja auch einfach nur das Wissen, ich habe da jetzt was genommen, ob das jetzt immer hilft, weil Placebo-Effekt gibt's da vielleicht auch. Finde ich absolut legitim. Da könnten wir mehr drüber sprechen, finde ich. Wir wollten auch gerne mal eine tatsächlich Beta-Blocker-Folge machen. Müssen wir noch entsprechende Leute finden, die darüber auch mal sprechen würden.
Ja, also ich kenne auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer in meinen Trainings, die auch mit Beta-Blockern arbeiten, weil es einfach anders nicht geht und weil es sehr wichtige Auftritte sind, wo wirklich viel Öffentlichkeit ist und wo du dann auch einfach abliefern musst. Und dann kann ich das schon auch verstehen. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich, also ja, ich kenne ja auch dieses Lampenfieber als Moderatorin, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt die häufigen Auftritte, die ihr habt, und ich hätte dann immer dieses Gefühl, wenn mich das dann so stressen würde, dann würde ich, glaube ich, irgendwann mir die Frage stellen, ist das jetzt wirklich für mich der richtige Beruf? Also wenn das immer so furchtbar ist, das stelle ich mir ganz, ganz schlimm vor.
Ja, also ich muss jetzt sagen, ich wüsste jetzt einfach niemanden bei uns, der das hat, aber da, ich sage einfach nur, ich weiß es nicht, ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt. Ich habe eher das Gefühl, dass es dann doch diese Gewohnheit ist, dass wir als ein so großes Team auf die Bühne gehen, und da stellt sich wirklich auch eine Gewohnheit ein. Wir sind es einfach auch gewöhnt, dass uns wahnsinnig viele Leute zuhören. Wir haben immer Mikrofone, auch in den Proben. Die Mikrofone hängen uns immer vor der Nase. Daran gewöhnt man sich schon auch. Also das muss ich jetzt wirklich sagen. Also das ist, ich kenne so viele, die noch bis ran zum Konzert noch ihre Kinder irgendwo hinkutschieren und sonst was, und die sagen dann auch, ah, jetzt habe ich endlich Ruhe, zum Glück, jetzt ist nur noch Konzert. Ja, das ist, ich weiß auch noch, die Bratschistin vom Hagen-Quartett, bei denen hatten wir auch Unterricht, die hat 3 Söhne, und die hat immer gesagt, ah, das Erholsamste ist wirklich, wenn ich Konzerte spiele. Also dieser Alltag, ich bin fix, jetzt kann ich endlich in Ruhe Konzert spielen, da ist Ruhe, und ich habe halt für mich, also da ist nichts von Lampenfieber in dem Sinn, ne, also.
Ja. Das ist schön. Das ist wirklich gut.
Also, ist die andere Work-Life-Balance.
Ja, aber echt. Also wirklich. Ja, und was, weil du es gerade gesagt hast, das ist ja super interessant. Also gerade dieses Mikrofon, das ist ja auch nochmal so ein zusätzliches Ding, weil ich weiß schon auch, ich sitze manchmal auf der anderen Seite, ich höre euch dann zu, ich darf manchmal so Konzerte von euch übertragen, und ich weiß, wie undankbar diese Mikrofone auch sind. Die Leute im Saal denken sich so, oh, wunderbar. Und der Tonmeister sagt also, erste Geige, Halligalli wieder mal an der Stelle. Und das ist schon krass. Also was man da auch, also die Mikrofone sind da auch nicht immer euer Freund. Es geht mir als Sprecher ja genauso, ne? Also dieses Analytische, was so ein Mikrofon auch hat, ne? Das ist echt gemein. Also das Konzert kann super geil im Saal sein, und dann hörst du es dir an und denkst dir so, wäre schon mal besser gegangen.
Das stimmt. Und bei uns ist es ja auch so, dass die Sachen dann oft ewig im Netz bleiben. Also das, deshalb wird ja auch von der ersten Probe an aufgenommen, damit, wenn zum Beispiel eine CD draus gemacht wird oder es einfach auch als Video-Livestream lange im Netz bleibt, dass man eventuell, wenn jetzt in einem großen Solo irgendwas passiert ist, dass man da kleine Stellen ausbessert. Aber das stimmt schon. Aber ich glaube, das macht uns auch wiederum zu dem Orchester, also alle Rundfunkorchester, zu dem, was sie dann auch sind, weil dieses Bewusstsein von einem Mikrofon, ja, das lässt einen nochmal anders natürlich mit Konzentration, mit Fehlern umgehen. Ich glaube schon, dass einen das auch schult. Aber wie gesagt, auch daran kann man sich gewöhnen. Aber ich gebe dir natürlich recht, dass, wenn es zu krass ist, dann hat das natürlich keinen Sinn. Also wenn man wirklich so ein großes Lampenfieber-Thema hat, dass das nicht einfach nur ist, ja, Adrenalin ein bisschen, vielleicht auch schön, weil ich mag das ja. Das sind ja alles Momente, die aus diesem Alltag sich herausheben. Die sind ja besonders. Das ist ja wunderbar. Also ich würde nie gerne einen Beruf haben wollen, der nicht mit Adrenalinkicks verbunden ist. Ich finde das etwas Tolles. Dadurch fühlt man sich ja lebendig. Aber es muss in einem Rahmen sein. Also natürlich. Also es geht jetzt nicht darum, es ist jetzt nicht wie jeden Tag Bungee-Jumping von, weiß ich nicht, das brauche ich nicht. Ne? Also Gottes Willen. Aber so ein bisschen so eine, das, wie gesagt, ich finde, es ist ja auch ein Zeichen von, jetzt ist auch was Besonderes los. Ja, aber ich kann es ja nur aus meiner Perspektive so sagen. Und es ist auch mal so ein Tag und mal so ein Tag. Also vieles ist auch einfach nicht vorhersehbar. Manchmal geht man raus, ist überhaupt nicht nervös vorher und plötzlich kommt was und man sagt, was ist denn jetzt los? Manchmal sieht man auch eine Person im Publikum und dann denkt man, um Gottes Willen, der ist da, ist ja fürchterlich. Warum ist der denn jetzt da? Und dann fängt man an, ganz plötzlich Dinge zu machen, wo man denkt, also zum Beispiel, wenn jetzt mein Professor von früher, als ich angefangen habe zu studieren, wenn ich den jetzt im Publikum sehen würde, ich glaube, ich würde sofort spielen wie am Anfang des Studiums. Also wirklich jetzt. Das ist ganz komisch. Manchmal machen diese Personen ganz viel aus. Das ist auch natürlich eine Kunst, dann zu sagen, so, dann soll er halt da sein. Ich kann eh nicht beeinflussen, was er denkt. Das sind aber durchaus Faktoren, die einem immer wieder über den Weg laufen können.
Und das finde ich ja auch immer wieder das Faszinierende. Es gibt ja die Kandidatinnen und Kandidaten, die besonders gut auf der Bühne sind, wenn bekannte Personen im Publikum sind. Die sagen, wenn jemand Familie, Freunde, wenn da jemand da ist, dann bin ich besonders gut. Und genau das Gegenteil. Die sagen, um Gottes Willen, wenn jemand aus der Familie da ist, ganz schlimm, kann ich gar nicht. Wie ist es bei dir?
Nee, ich finde es immer schön, wenn Familie da ist, in jedem Fall. Also ich weiß noch, früher, meine Eltern waren ja dann immer im Konzert. Meine Eltern sind dann auch Musiker oder waren Musiker. Und das ist sicher auch ein bisschen komplex, was aufzudröseln, weil deshalb bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich jetzt auch ein bisschen nicht nur die Anne mit der Geige bin, weil ich glaube, früher war das auch so ein Punkt, man macht auch die Eltern natürlich glücklich, wenn man dann ordentlich auf der Bühne spielt. Zum Glück waren meine Eltern auch schnell glücklich zu machen, die waren nicht so streng. Aber das sind so schöne Momente. Ja, dann weiß man, oh, jetzt macht mal Mama und Papa gerade einen großen Gefallen. Und das ist ja was Schönes. Und das bleibt erstaunlich lange, auch erwachsen ist, so ein bisschen, ja. Und ich finde es aber tatsächlich ist die Gefahr, und das habe ich oft erlebt, wenn es dann wirklich mal nicht läuft mit der Geige und im Studium irgendwas war oder auch dann im Erwachsenen, im Berufsalltag, dann bricht schnell auch mal alles weg. Weil wenn die Anne mit der Geige ist und Geige läuft gerade nicht, was bleibt dann von der Anne übrig? Das klingt jetzt blöd, aber das ist bei uns so, weil wir uns so früh damit identifizieren. Das ist ja kein Beruf, den man als Jugendlicher anfängt zu erlernen, sondern wir fangen den in den meisten Fällen im Kindesalter an. Auch wenn wir noch nicht wissen, ob es unser Beruf wird. Aber diese Identifikation, eine Überidentifikation eigentlich mit diesem dämlichen Instrument, die ist halt da und die ist so krass da. Viel mehr, als wenn ich jetzt mit 19 anfangen würde, Physik zu studieren, mit der größten Leidenschaft. Mhm. Ne? Also das ist so untrennbar voneinander, miteinander verbunden, dass ich immer sehr gesund finde, sich auch auf andere Identifikationssäulen zu stellen, weil dann hat man auch als Person auch vielleicht mit dem Musizieren Stabilität.
Das versendet sich.
Aber Anne, Clemens, ich muss diese Frage jetzt einfach stellen. Anne, die Geige und du, war das immer eine Liebesgeschichte oder hattest du so Momente, wo
schwierige,
komplizierte Phasen, wo man sagt, ich weiß nicht, ob es besser wäre, dass wir uns trennen?
Ja, hatte ich. Ich hätte die schon so oft gern an die Wand geklatscht. Also wirklich.
Ja?
Ja. Weil eben dieses, ich habe es schon als Kind gehasst, dann waren wir gerade so schön draußen mit so vielen Freunden am Spielen und dann kommt der Papa raus und sagt, Anne, üben. Das war's dann, dann muss ich nach Hause und üben. Da geht man nicht gerne hin und sagt, ach, ich spiele so gerne Geige. Dann, das finde ich einfach nur beschissen. Oder dann zum Beispiel, wenn irgendwas nicht klappt im Studium und dann, ich hatte so einen tyrannischen Lehrer und dann frage ich, warum tue ich mir das an, heulend aus dem Unterricht gekommen. Und dann denke ich, boah, ich will das einfach nicht mehr. Ich möchte nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Und dann, klar. Ja, dann fällt einem aber auch auf, dass man gar nicht viel anderes kann. Dann muss man. Ja, ich habe ja nicht mein Abitur gemacht. Also bei mir ist es eng. Ja, ja, da stehe ich auch zu. Aber tatsächlich, wenn es jetzt mit der Geige gar nicht klappt, dann muss ich erst mal gucken. Dann muss ich erst mal mein Abi nachmachen, glaube ich. Also, ja,
so ist es. Ja, aber ist jetzt bislang nicht so schlecht gelaufen für dich, muss man sagen. Also.
Ja, aber trotzdem, es kann ja auch immer mal was passieren. Wenn man, das finde ich zum Beispiel fast noch viel schlimmer als es mit dem Lampenfieber. Wenn wir uns mal so wirklich überlegen, was theoretisch so im, ich radel immer ohne Helm durch die Gegend, renn immer über Rot, alles nicht schlimm.
Da bin ich dir auch schon mal, also nicht vors Fahrrad gelaufen, aber da trifft man dich in der Münchner Innenstadt. Das weiß ich. Da ist Anne Schönholz mit 30 km/h, zack, über die Isar. Ja, ja.
Ja, ich meine, theoretisch bei uns Musikern kann so ein Sturz, gibt es ja auch wirklich häufig, das kann eher mal das Ganze beenden. Muss man wirklich so sagen. Ne? Also es gibt auch dann zum Kollegen bei den Bläsern, die müssen so wahnsinnig auf ihre Zähne achten. Also wenn die dann mal so stürzen, man fällt doch so schnell mal irgendwie buchstäblich auf die Nase, auf den Mund. Das sind eher dramatische Sachen. Da darf man sich gar nicht zu viel Gedanken drüber machen.
Deswegen, sind deine Hände versichert? Sind deine Finger versichert?
Nee, ich habe auch nicht mal eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich weiß, es ist dämlich, aber das haben die meisten. Die meisten Musiker haben eine Berufsunfähigkeitsversicherung genau dafür, weil das kann schneller gehen, als man denkt, dass man einfach das Instrument nicht mehr spielen kann. Und dann, was macht man dann, wenn man vielleicht 50 ist? Schon schwierig.
Dann jetzt, moderierst du einfach.
Ja, eben, genau. Wir müssen jetzt wieder mal positiver werden in diesem Podcast. Wir reden dir hier jetzt keine Fahrradunfälle ein, Anne. Genau. Wann hast du denn dieses Moderieren und wie hast du das für dich entdeckt? Weil, also, wir haben jetzt schon gemerkt, ja, du kannst reden. Aber wann kam das? Wie kam das?
Das war eigentlich überhaupt nicht meine Idee mit dem Podcast. Ich war eine kurze Zeit lang mal im Orchestervorstand und da muss man ja reden. Also da muss man die Orchesterversammlungen leiten. Natürlich war ich nicht alleine Vorstand. Wir sind immer so ein Viererteam, Dreier-Viererteam. Und ich fand das zumindest nicht schlimm. Also es gibt ja viele, die das auch nicht gerne machen. Die sagen, oh nee, also ich mag gern alles, aber bitte nicht reden vor Leuten. Das finde ich einfach sehr stressig. Ich fand das nicht schlimm. Ich finde das eigentlich, mir macht das Freude. Und dann irgendwann hatte Herr Jansons Geburtstag, unser ehemaliger Chefdirigent. Und wir waren in der Elbphilharmonie in Hamburg. Und dann, weil ich damals, glaube ich, noch im Vorstand war, hat Nikolaus Pond, unser Manager, damaliger Manager, muss man jetzt sagen, er ist gerade, hat uns verlassen, wir haben jetzt einen neuen Manager, der hat dann gesagt, Anne, wie wär's, wenn wir zu zweit so eine kleine Veranstaltung für Maris Jansons orchesterintern so ein Fest machen würden und dass, wenn wir das zu zweit moderieren würden. Und ich fand die super. Und da haben wir wirklich für Herrn Jansson so ein moderiertes Konzert gemacht. Ganz viele haben Kammermusik gespielt und wir, vor dem ganzen Orchester habe ich dann zusammen mit unserem Manager eigentlich schon gleich eine Doppelmoderation gemacht. Im Nachhinein weiß ich jetzt, dass das eigentlich schon besonders anspruchsvoll ist zu zweit. Aber das hat mir so viel Spaß gemacht und es war, ich fand es einfach schön. Und dann war Andrea Lauber dabei. Sie arbeitet für unser Orchestermanagement auch. Sie betreut auch, sie macht, kreiert sozusagen oder bespielt unseren Instagram-Kanal, die sozialen Medien. Und sie hat immer ganz tolle Ideen. Und irgendwann in dieser Zeit kamen ja so die ganzen Podcasts auch. Und hat sie gesagt, es wäre so schön, wenn wir auch einen Orchester-Podcast hätten. Und das Besondere daran ist ja, ich meine, der BR ist ja, toller Moderatorinnen, Moderatoren. Aber wenn wir das aus unserer Perspektive. Ja, natürlich. Aber das Besondere ist ja, wenn wir sozusagen selber erzählen. Und das war ihre Idee. Sie hat gesagt, es ist doch eigentlich, es kommt ja jetzt nicht darauf an, dass wir da eine Moderationssendung auf höchstem Niveau machen, sondern dass wir einfach erzählen. Und so kam diese Idee. Dann haben wir einfach angefangen, das mal auszuprobieren.
Und jetzt schon geht ihr in die 5. Staffel aktuell mit Schönholz. Ja. So heißt der Podcast, das muss man jetzt auch mal sagen. Das war, was ja auch dein Nachname ist. Was, jetzt hast du schon viele Folgen gemacht, kannst du so ein bisschen für dich sagen, was macht denn so ein gutes Gespräch aus für dich? Also jetzt mit diesen vielen Interviews mit unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen Bereichen, nicht nur aus dem Orchester.
Für mich macht in jedem Fall aus, dass mein Gast sich wohlfühlt. Und ich mich auch wohlfühle. Und das hat immer, finde ich, einen sehr großen Zusammenhang, weil man, ja, es ist ja eine Form von Kommunikation. Man spürt ja auch sehr, wie sich das Gegenüber fühlt. Mir fällt es viel leichter, mit meinen Orchesterkollegen zu sprechen, auch wenn ich die oft gar nicht so gut kenne. Weil man muss ja nicht glauben, dass man über 100 Kolleginnen und Kollegen gleich gut kennt. Und viele sind auch neu, die lade ich dann auch oft schon zum Podcast ein oder laden wir ein und ich kenne die einfach noch gar nicht. Aber es ist so ein, ja, man fühlt sich einfach vertrauter, weil wir aus demselben Laden kommen, weil wir dasselbe machen. Wir sprechen unter Musikern über Musik. Ich bin sehr nervös tatsächlich oder ich merke, dass ich angespannt bin, wenn ich mit einer Autorin spreche, wenn ich mit Udo Wachtfeitel spreche. Nicht, weil er Udo Wachtfeitel ist, sondern weil ich in diesem Bereich nicht zu Hause bin. Und da ist, finde ich, eigentlich macht ein gutes Gespräch, dass ich zu mir finde und sage, so, ich bin keine Journalistin, ich bin keine Moderatorin, ich bin einfach Anne und ich freue mich, dass du da bist und ich möchte, wir haben jetzt eine gute Zeit. Und wenn mir das gelingt, kriege ich meistens vom Gegenüber auch gespiegelt, dass die Person auch froh ist, dass ich da bin. So. Und dann ist eigentlich die beste Basis gelegt. Ich finde, beide müssen sich einfach wohlfühlen.
Und wie erarbeitest du dir dann deine Inhalte? Also machst du das alleine? Hast du da eine Redaktion oder eine Redakteurin, einen Redakteur an deiner Seite, wo man sagt, okay, was ist denn wirklich jetzt das Thema? Worüber wollen wir sprechen? Und ja, ist ja jetzt wie in unserem Gespräch, dass auch der Clemens und ich uns natürlich Gedanken machen, Mensch, was wollen wir denn von der Anne wissen und was ist für unsere Hörerinnen und Hörer interessant?
Ja, das ist Teamwork. Also wir überlegen, wir sind ja ein kleines Team, zu vier beziehungsweise zu fünf, zwei Redakteurinnen, dann die Chefin ist eben Andrea Lauber und Felix Henschel macht sozusagen die Technik. Und das Schöne ist, ich bin ja die Einzige, die die Orchester-Innenperspektive hat. Das heißt, das ist eben gut, weil die anderen haben letztendlich ein bisschen eine Außenperspektive und wir überlegen zusammen. Also ich weiß, was vielleicht schön zu erzählen ist als Insider, also was sind Fakten, die man von außen vermutlich nicht wissen kann und die von außen haben aber mitunter ganz andere Ideen und sagen, ey, da können wir uns jetzt gar nichts drunter vorstellen, könnt ihr nicht mal darüber was erzählen und so ergänzt sich das sehr gut und letztendlich den Folgenaufbau bespreche ich mit den Redakteurinnen und die Fragen formuliere ich mir dann selber, aber wir machen so den Ablauf, besprechen wir zu zweit, genau.
Handwerk.
Jetzt hast du dein Geigenspiel natürlich wirklich von basic aufgelernt als Kind, Jugendliche, Jungstudentin, professionelle Musikerin und so weiter. In die Moderation bist du so reingerutscht. Wie hast du dir da so Sachen noch erarbeitet oder wie soll man das sagen? Verlässt du dich auf deine Intuition oder wie machst du das für dich?
Ja, auch da glaube ich, lernt man, je mehr man das macht oder lerne ich, je mehr ich es mache. Aber das Tolle ist, dass wir auch immer wieder uns zusammen hinsetzen und Folgen anhören. Das ist schrecklich für mich, weil ich finde es furchtbar. Also die eigene Stimme hören ist eben manchmal schwierig. Und dann auch zu merken, was man sich da für ein Käse teilweise zusammen erzählt. Und dann wird wirklich Wort für Wort durchgegangen. Also dann sagt die Redakteurin, Anne, merkst du das gerade? Du brauchst nicht wiederholen, was der Gast gerade geantwortet hat. Lass es einfach stehen. Du musst auch nicht sagen, ah, schön. Oder, einfach weiter. So Sachen, das lernt man. Das kriege ich gesagt auch. Und dann versuche ich es. Dann versuche ich es natürlich. Und ich bin, wie man auch merkt, ich bin eine totale Schwurblerin. Also bis ich meine Frage on point bringe, das kann sehr lange dauern. Und das ist, was ich sehr schwierig finde. Weil ich weiß inzwischen, wie kostbar es ist, eine sehr schön gestellte Frage, also dass sie schön formuliert ist und dass sie auch Spannendes rauskitzelt. Ich schreibe sie mir auch immer auf, aber ich gucke nicht auf meine Zettel. Das heißt, ich gucke immer den Gast an und dann gucke ich einmal schnell auf den Zettel und dann sehe ich nur ein Stichwort und dann schwurbel ich wieder eine Frage. Anstatt zu sagen, Anne, du hast dich zu Hause hingesetzt und du hast die formuliert, jetzt lies sie einfach ab. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil ich rede dann fünfmal drumherum. Ja, und dann weißt du, und das nervt wahnsinnig. Wenn man sich das später anhört, denkt man, nee. Also so, das sind so Sachen. Also das muss man einfach lernen, glaube ich. Also ich muss es lernen.
Jeder muss es lernen.
Ja.
Also ich musste das auch lernen. Also wenn ich wirklich an meine ersten Moderationen denke und wir sind ja der gleiche Jahrgang, Anne. Jetzt, also Clemens ist ja auch sehr jung.
Ja.
Wir beide haben ja einfach schon mehr Erfahrung. Und ja, also einfach rein biologisch, Clemens, ist es so, dass wir einfach schon mehr Jahre performen dürfen. So. Und wenn ich an meine ersten Moderationen denke, dann denke ich mir auch so, Katja, also es ist einfach sowas von schrecklich. Wie konnte das passieren? Und das Schwierigste fand ich damals auch, gerade bei so Gesprächsrunden oder Interviews, den Spagat zu schaffen zwischen, ich habe hier meine Fragen und ich habe mir ja eine Dramaturgie überlegt, jetzt sitzt da aber jemand, der erzählt mir was. Und dem sollte ich zuhören. Denn das ist ja die ganz große Kunst, dass wir zuhören und dann eben das aufnehmen, was der oder diejenige gesagt hat und das dann ins Gespräch mit einflechten. Und das hat schon gedauert, bis da so eine Routine reinkam. Und das ist auch nicht immer gleich, ist auch tagesformabhängig. Aber deswegen, ich glaube schon, da muss man reinwachsen und ausprobieren und, wie du sagst, dann einfach mit einer gewissen Kritik an manchen Stellen dann sagen, ah ja, okay, dann das nächste Mal versuche ich es besser zu machen.
Genau, und ich finde, das ist wirklich ein langer Prozess, also das muss ich schon sagen, weil diese selben Fehler passieren dann immer wieder, aber das ist eigentlich auch vergleichbar, ne, wie ein Instrument lernen, da passieren ja auch erst 100 Mal dieselben Fehler. Und ja, tatsächlich ist das aber auch sehr abhängig davon, wer mir da gegenüber sitzt. Also manche machen es einem unheimlich leicht. Schwierig ist, wenn ich mir dann so einen Fragenablauf und letztendlich, oder wir haben uns gemeinsam so eine Dramaturgie überlegt, wie du gerade sagst, und dann kommt ein Gast und hat sich was vorher überlegt und weiß natürlich den Titel der Folge und dann stelle ich eine Frage und dann kommt das Ganze, was die Person sich vorbereitet hat, wird in einem Sermon durchgeredet und dann geht's von über Lampenfieber schon über das nächste Thema und nächste Thema und nächste Thema und ja, dann muss man unterbrechen und das ist, finde ich, zum Beispiel auch eine Kunst, unterbrechen, weil ich glaube, also korrigiert mich gerne, das bin ich ja froh, dass ich das hier zwei Fachleute habe, weil ich glaube, man muss ja manchmal unterbrechen, aber wie, ne? Und das muss man ja auf eine höfliche Weise machen und das finde ich sehr anspruchsvoll und da habe ich zum Beispiel bei den Kollegen natürlich überhaupt kein Problem, das ist mir egal, ob die dann böse sind, aber bei Leuten, die ich gar nicht kenne, das finde ich dann so schwierig, da rein zu grätschen. Also das zum Beispiel finde ich eine unheimlich hohe Kunst, wenn man das schafft, dann irgendwie heißt es ja den Satz so in dem Sinne des Gegenübers am besten beenden, dann schon umleiten, das finde ich sehr schwierig, anspruchsvoll.
Also das ist jetzt meine ganz persönliche Geschmackssache, so wie Markus Lanz unterbrechen, finde ich jetzt nicht empfehlenswert, also nee. Das ist unangenehm, aber wirklich, wenn das Gegenüber nachdenkt, auch mal Luft holt und da dann rein zu grätschen, das braucht es an der einen oder anderen Stelle, weil einfach auch das Publikum das dann erwartet. Und das ist ja auch unsere Aufgabe als Moderatorin, als Moderator, dann wieder die Zügel in die Hand zu nehmen und das Gespräch wieder auch in die Richtung zu lenken. Und also da muss man einfach auch das ausprobieren. Clemens, wie machst du das?
Ja, also es ist mir auch am Anfang sehr, sehr schwer gefallen. Und bei mir war das dann häufig so, dass ich vielleicht sogar das Gegenteil gemacht habe von dir, Anne. Ich hatte dann diese Fragen aufgeschrieben und habe die dann auch schön vorgelesen, ne? Und habe aber dann nicht mehr zugehört.
Das ist der Klassiker.
Der Klassiker, ja. Ne? Und man arbeitet so sein Ding runter. Und das ist natürlich auch schwierig. Also das deswegen so dieses so Ausbalancieren zwischen der Dramaturgie, die man sich vorgenommen hat, der Situation, dem Moment, boah, das ist die große Kunst.
Und nicht zu große Fragen stellen.
Ja.
Also wenn ich eine große Frage stelle, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, Anne, welche Bedeutung hat denn klassische Musik für dich? Dann kannst du natürlich 8 Minuten antworten. Und ich denke mir, um Gottes Willen, jetzt hört sie gar nicht mehr auf. Aber wenn ich die Frage dann spitz formuliere und wenn ich dann sage, Anne, erinnere dich an den Moment, als du das erste Mal klassische Musik gehört hast und gedacht hast, bam, das ist es. Wann war das? Also jetzt wirklich nur so aus dem hohlen Bauch raus.
Mhm.
Dann ist es einfacher für das Gegenüber auch auf den Punkt zu kommen. Und das wollen wir ja auch als Moderator erreichen. Manchmal müssen wir eine große Frage stellen, weil wir einfach auch die Antwort entsprechend wollen. Aber erfahrungsgemäß, wenn du spitze Fragen stellst, dann kommen auch kürzere Antworten. Aber ich habe beispielsweise das kleine Anekdote. Ich habe meine Veranstaltung moderiert mit Professor Dr. Helmut Karasek, der leider nicht mehr lebt. Es war im Bayerischen Landtag und das Thema war Flucht und Vertreibung. Also da saßen 400 Leute, Vertriebene, und Helmut Karasek, und wir hatten ein Vorgespräch, wie die Veranstaltung ablaufen soll, der hat auf meine Fragen schon geantwortet, aber der hat auch nicht mehr aufgehört. Der hat einfach nicht mehr aufgehört. Und das war schon unterhaltsam. Aber als Moderatorin dachte ich mir so, um Gottes Willen, was mache ich denn jetzt? Ich muss doch den mal irgendwie einbremsen. Also das ist einfach unangenehm. Und es gelingt einem auch nicht immer.
Ja, also da ist es ja, aber ich kann ja jetzt nur wegen von meiner nicht so großen Erfahrung da im Podcast sprechen. Also ich bin ja natürlich eben keine Moderatorin, nur in diesem Bereich. Aber da ist es ja eben so, dass wir schneiden. Und dann ist es bei uns auch so, dass die Victoria, unsere Redakteurin oder auch Enya, die sitzen dabei und mitunter grätschen die dann auch mal rein. Und da passiert was Interessantes, finde ich. Also da, weil da kriege ich dann ein Korrektiv, das ist ja dann auch nicht vor Publikum, ne, sondern dann sind wir im Studio. Und dann sagt sie, Anne, kannst du jetzt nochmal da ansetzen, weil ihr habt euch jetzt da irgendwie quasi verlaufen und so. Und das ist interessant, weil in dem Moment passiert ein bisschen auch sowas wie beim Geigen, weil ich habe dann ja letztendlich eine Kritik bekommen. Ist ja nicht jetzt eine schlimme Kritik, aber sie hat mir ja schon gesagt, du bist jetzt eigentlich vom Plan abgewichen. Das nehme ich dann eigentlich sofort wie eine Kritik. Und dann ist schon wieder dieses gefragt, okay, weiter, komm, gib dir einen Schwung, ist nicht schlimm. Das sind Mechanismen, die ich noch kenne, auch dann vom Geigenunterricht oder so, dass man dann sagt, das war jetzt, nimm's als Impuls, als Anregung und weiter. Und das finde ich interessant, weil da kenne ich immer noch dieses, ach nee, jetzt habe ich es wieder nicht hingekriegt, diese Enttäuschung über einen selber. Und da sehe ich eine große Parallele eigentlich auch so emotional einfach zu Musik machen und zu diesem Lernen. Ich weiß nicht, ob ihr das dann auch so kennt, aber das sind halt diese Momente, ne, wo man dann tatsächlich schon in dem Moment ein Feedback bekommt eigentlich, und das sofort umzusetzen, ohne dass man sich runterziehen lässt, ist auch eine Herausforderung.
Das sofort auch anzunehmen, ne? Und es nicht auf diese Ebene zu kriegen, oh, ich bin so schlecht oder was will der und der macht mich nur schlecht, sondern das gleich konstruktiv weiter mitzunehmen, ne? Das ist das, glaube ich.
Dann macht doch euer Gespräch alleine. So. Nein, also man ist ja in so einem Gesprächsfluss, ist ja wie bei uns auch. Ja. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt käme von außen jemand, würde sagen, Moment mal, also ihr redet hier jetzt schon viel zu lang über das Thema Podcast und Moderation, kommt man jetzt schneller auf den Punkt. Also ich stelle mir das wirklich schwer vor.
Ja, es ist aber letztendlich, glaube ich, wirklich gut, weil wir uns ja für jeden Podcast wirklich ein klares Thema nehmen. Das müssen wir ja machen, ne? Natürlich stellen wir auch die Leute vor, aber wir wollen wirklich dann tatsächlich das Üben beleuchten. Oder wir wollen beleuchten, wie funktioniert denn nun dieses verdammte Kontrafagott? Und wenn man dann immer von Hölzchen auf Stöckchen kommt, dann verlieren wir halt wirklich diesen Fluss. Ich kann das dann auch nachvollziehen, aber es ist so ein eben. Also trotzdem die Motivation, dann die Frische, im besten Fall noch Humor zu bewahren. Und das finde ich persönlich anspruchsvoll. Aber es macht eben auch Spaß. Aber deshalb bin ich auch oft nach so einer guten Stunde Podcast-Aufnahme, die man dann ja letztendlich doch führt, auch echt K.O. Also ich finde, man merkt, das braucht sehr, sehr viel Konzentration.
Hast du denn einen Wunschgast, eine Wunschgästin für deinen Podcast? Oder wenn du dir das aussuchen könntest, also egal, ob bereits verstorben oder lebendig, gibt es irgendjemanden, wo du sagst, oh, wäre das toll, mit dem oder der ein Gespräch zu führen?
Ludwig van Beethoven. Okay, ich weiß, das habt ihr jetzt nicht gemeint. Aber natürlich träumt man auch da.
Ja.
Weil man, ja.
Wir haben ja gesagt, tot kann er sein. Ja, taub ist natürlich auch schwierig für einen Podcast.
Aber ja, aber jetzt sag mal.
Der junge Beethoven, oder?
Der Hörende.
Ja. Ja, ich weiß nicht, natürlich, also ich denke das ja immer wieder, das ist ja so eine andere Welt und wir erahnen ja nicht wirklich, was damals alles war. Das finde ich ja auch so schwierig. Im Übrigen ist es ja auch schwierig, weil wir reden ja im Prinzip über zwei Paar Schuhe. Das eine ist Podcast, da beschäftigen wir uns ja mit Dingen, die wirklich heute passieren und mit den Menschen. Und das andere ist ja, wenn man versucht, über Musik zu sprechen, also eine Konzertmoderation zu machen oder auch nur eine Ansage. Ich mache ja auch jetzt nicht ganz riesige Konzertmoderationen. Ich mache manchmal Kinderkonzert, klar, oder für eine Schulklasse, da ist es schon eher sowas. Aber wie spricht man eigentlich gut über Musik? Und wo fängt man da an? Und ich finde halt immer so spannend, diese Person dahinter. Wenn man ein Gefühl, finde ich, auch da dafür hat, was steckt eigentlich für ein Mensch dahinter? Was hat ihn wohl in der Zeit beschäftigt, als er dieses und jenes Stück geschrieben hat? Deshalb habe ich jetzt vielleicht spontan auch einen Komponisten genannt. Ich finde das immer eine sehr schöne Brücke auch, weil einem Publikum was jetzt nicht musikalisch ausgebildet ist, ist ja meistens so, selbst wenn sie viel kennen, jetzt da über Modulationen zu sprechen und über die unglaublich differenzierte Durchführung und dass in der Reprise ja so eine Verwandlung stattgefunden hat, das macht nicht viel Sinn. Also das ist eben das Schwierige. Deshalb finde ich es immer schön, auch da an eine Zeit anzuknüpfen, ein bisschen über ein Bewusstsein für die Zeit zu geben und für diese Person. Was, von wem hören wir eigentlich gerade was? Weil es stellt sich ja auch immer über die Musik auch ein Mensch vor, irgendwie. Das finde ich immer einen schönen Ansatz. Deshalb habe ich, glaube ich, gerade Beethoven gesagt, weil ich würde ihn gern so einiges fragen.
Was denn zum Beispiel?
Ja, das ist jetzt aber schön, dass du mich das dann doch konkret fragst. Ja, ich glaube, ich würde ihn überhaupt gerne mal so mit seinem ganzen Temperament erleben. Also ich glaube, ich wüsste einfach wirklich gern, ich stelle ihn mir als eine unglaublich kraftvolle Persönlichkeit vor und als einen wirklichen Rebell. Und ich glaube, ich würde diese Energie wirklich mal gerne auch in Persona spüren. Also ja, weil wir spielen jetzt auch gerade diese Woche die 7. Beethoven-Sinfonie und ich denke immer so, mein Gott, dahinter steckt so eine Lebenskraft und so, aber auch auf der anderen Seite dann im langsamen Satz eben auch so eine tiefe Traurigkeit. Manchmal, also da in diesem Mann stecken so starke, so unfassbar starke Emotionen, dass ich das für die Zeit, glaube ich, sehr ungewöhnlich fand, wie er das ausgedrückt hat. Und dahinter hätte ich gern den Menschen einfach mal ein bisschen kennengelernt.
Das finde ich total spannend, so zu hören und da auch so in deine Gedanken eben einzusteigen und sich da mitnehmen zu lassen. Und habe mir jetzt gerade eben, während du das erzählt hast, auch so die Frage gestellt, eben so diese Begeisterung für die Klassik, wie sich das bei dir entwickelt hat. Also du hast ja vorhin auch gesagt, klar hatte ich als Kind jetzt nicht immer Bock, Geige zu üben. Und ich wäre auch lieber gerne draußen gewesen. Und jetzt zum Beispiel bei mir als Kind ist es so, also ich hatte mal Klavierunterricht, ich fand aber den Klavierlehrer doof und dann hatte ich also immer Bauchweh, wenn Musikschule war. Also habe ich Klavier nicht weitergelernt und bereue es heute. Ich finde es total schade. Also ich spiele kein Instrument so. Und dann war es halt auch so, ich habe mich jetzt nicht für die klassische Musik begeistert, sondern halt für Popmusik und was man halt dann so macht und hatte dann Michael Jackson Poster im Zimmer hängen und so. Deswegen versuche ich da immer so einzusteigen und das so nachvollziehen zu können, wenn das eben, wenn jemand, und das ist ja bei dir, Clemens, auch so, wie ich mir denke, krass, du bist einfach so viel mit klassischer Musik umgeben und ich höre die auch gerne, aber ist bestimmt jetzt halt nicht mein Leben, deswegen so da einzutauchen. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Ja. Absolut, weil ich glaube, oder Clemens, sag du mal, wie ist es denn für dich? Du
immer, ja, also ich rate den Leuten eigentlich immer, das Allerbeste ist, wenn man das schafft, ich weiß, da gibt es immer große, die Leute haben immer das Gefühl, sie haben so eine Riesenhürde. Sie müssen dann, wenn sie dann zum Beispiel das BASO hören wollen, sie müssen sich wahnsinnig vorbereiten und ich muss ja ganz viel wissen und so weiter, dann denke ich mir immer so, nee. Also mein Tipp wäre immer, kauft euch eine Karte. Wenn ihr Bock drauf habt, stellt euch schon mal so ein Glas Sekt rein und dann ab ins Konzert und dann einfach mal schauen, was passiert. Das wird ich machen, ehrlich gesagt, weil ich glaube, diese Barrieren aufbauen, das bringt alles nichts irgendwie. Nee. Das ist, weil so wie Anne jetzt auch hier schon gesprochen hat, das sind ganz handfeste Sachen auch, die passieren auf der Bühne und natürlich kommt man da auch in andere Welten, aber man hat auch mal einen schlechten Tag als Musikerin und bla 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 und auch der Dirigent ist manchmal nicht ganz frisch und was auch immer, aber man muss einfach da sich dieses Live-Gefühl, das ist unglaublich und das muss man einfach wagen, so. Und ja, da gibt's natürlich immer so Laberleute, die alles besser wissen und welches ist das beste Orchester und welches ist der beste Dirigent und ja,
letztendlich. Naja, absolut, finde ich auch. Und ich glaube, das ist auch, was wir wirklich im Orchester besprechen. Da ändern sich ja auch die Zeiten. Also ganz ehrlich, ich kann das auch oft nicht hören, wenn ich im Radio ein Orchester höre. Ich finde das sehr schwer, oft zu sagen, ist das jetzt meiner Meinung nach eine Spitzeninterpretation? Was könnte das für ein Orchester? Manchmal bin ich total davon geflasht und ich bin mitgenommen, ist mir aber eigentlich auch fast egal. Also dann habe ich einfach einen guten Moment mit der Musik. Ich glaube tatsächlich, dass heute auch diese Definition von Spitzenorchester eine andere sein muss, als noch vor einigen Jahren, weil diese Unterschiede können nicht alle wahrnehmen. Was man aber, glaube ich, wahrnimmt, ist die ganz große Leidenschaft. Wirklich, das klingt so abgedroschen, aber ich glaube schon, wir alle spüren, wenn Menschen für etwas brennen. Und wenn sie so total, also wenn diese Energie sich auch bündelt, und das ist ja schon was auch schon wieder eine Qualität eines Orchesters ausmacht, das Zusammenspiel. Aber dann auch, was daraus entsteht, dass dann plötzlich hier eine Einzelperson in einem Solo auftaucht und da spürt man, ist das von einem Grundniveau getragen, ist diese Person auch davon inspiriert, in so einem Laden zu spielen. Das sind schon Dinge, aber wie du sagst, finde ich auch einen hervorragenden Tipp, erstmal ein bisschen Promille und dann ins klassische Konzert. Das finde ich auch schon.
Also, nicht zu viel, Anne.
Du, das ist eigentlich die beste Konzerteinführung. Einfach ein gratis Getränk, dann ist die Konzerteinführung schon.
Ja, aber also dieses, ich habe natürlich das Gefühl, dass man vielleicht dann schon ein bisschen lockerer sitzt, aber jetzt nicht also drei Mass, ne, sondern
nein, ich verstehe schon.
So ein bisschen. Und dann einfach mal schauen, was es mit dir macht. Und also ich weiß zum Beispiel, dass ich höre manchmal Sachen, die ich live gehört habe, mit zum Beispiel eurem Orchester, höre ich manchmal nochmal. Weil sie halt als Aufnahmen existieren und in meiner Rolle als Musikmoderator. Und da ging es mir schon, also ich kann mich an Aufnahmen erinnern, wo ich im Saal saß und Gänsehaut hatte. Und wenn ich sie dann nochmal höre, paar Jahre später, wieder Gänsehaut habe. Und das finde ich krass.
Ja, das stimmt. Das ist sicher was, wenn man es nochmal nachhört. Ja.
Und dass ich mich so erinnere, sozusagen, boah, das war ein toller Moment. Und aber den Moment hätte ich nicht gehabt, wenn ich nur die Aufnahme gehört hätte. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen live ist live. Man muss einfach, und ich meine jetzt zum Beispiel euer Orchester, das kann man echt oft hören in München. Das kann man echt oft hören. Also da gibt es keine Ausreden. manche Konzerte sind schnell ausverkauft und so, aber man kommt zu euch rein. Ihr spielt oft genug und es gibt auch nicht nur so mega krass teure Tickets. Also das muss man einfach mal machen.
Ja, schön, dass du Werbung machst. Das freut uns.
Ja, ich weiß, ich kriege dafür kein Geld, aber.
Ja, weil ich sehe das ja auch so, dieser Live-Moment und auch noch so als, ja, ich finde auch toll, man kann auch so viel beobachten. Das ist ja auch der Unterschied zu, wenn man nur hört. Man hat einfach diese vielen Menschen, die live agieren auf Bühne. Und es macht einfach auch schon total Spaß, wenn man sagt, ich höre da was, ja, da spielt irgendwie aus der Richtung jemand. Man muss ja nicht mal das Instrument wissen. Da schaut man da hin und man sieht diesen Menschen, der das gestaltet. Allein bis man mal im Orchester, alle, die man wirklich sehen kann, in Ruhe mal beobachtet hat, das ist auch toll. Und das ist ja wirklich eine Live-Agogik, den Dirigenten beobachten, die Dirigente. Das macht doch voll Spaß, zu gucken, was bewirkt jetzt diese Bewegung. Es gibt so vieles, ich glaube, vielen macht es tatsächlich Angst, wie du gesagt hast. Für viele ist es eine Hürde, aber deshalb machen wir auch diesen Podcast, weil wenn ich mal bei uns im Konzert ab und zu zuhöre, wenn ich frei habe, werde ich wirklich manchmal angesprochen. Und das sind die schönsten Komplimente, wenn dann Leute kommen und sagen, ah, Frau Schüne, es ist so schön, wir haben jetzt wieder neue Folgen gehört und jetzt habe ich mich den Leuten auf der Bühne schon viel mehr verbunden, weil ich weiß jetzt, der Carsten Duffin, wie der Horn übt und was den da beschäftigt mit seiner Perfektion und so weiter. Und können mir die einzelnen Namen nennen, die wissen, wie die Leute Stimme von denen klingt, was die für eine Art von Humor haben, das schafft eine Verbindung. Da beobachtet man die Menschen auch anders.
Ja. Also ich sehe das schon, Clemens. Wir müssen die Anne einfach mal besuchen.
Ja, und ja, das Gute ist, also jetzt haben wir wirklich viel Werbung gemacht, aber das Gute ist, die Anne erkennt man auch gut. Die Anne sitzt nämlich immer so eher auf der linken Seite, also bei den ersten Geigen. Und natürlich dadurch, dass sie blond ist, fällt es natürlich auf. Das ist so, das muss man einfach sagen. Also die Anne kann man sehen, sage ich jetzt mal. Die kann sich schlecht verstecken, glaube ich.
Ja. Das stimmt. Manchmal sitzen wir auch weiter innen, aber im Prinzip links stimmt. Ja,
links.
Bei den ersten Geigen links.
Wir müssen da einfach mal vorbeikommen. Also ich vor allem.
Ja, du
vor allem.
Ja, bitte, komm vorbei.
Ja. Ja. Das heißt, also da haben wir fast ein Date, Anne.
Definitiv.
Definitiv. Und es ist ja auch jetzt nicht so, falls das jetzt vorhin falsch verstanden wurde, dass ich mich nicht für klassische Musik begeistern kann, überhaupt nicht. Aber ich glaube auch, dass natürlich das Elternhaus ganz viel dazu beiträgt, wie man da reinwächst. Und meine Mutter beispielsweise musste als Kind wahnsinnig viel Klassik hören und wollte das dann bei ihren eigenen Kindern nicht. Und der Clemens weiß es, mein 6-jähriger Sohn ist ein ganz großer Richard-Wagner-Fan. Ich habe keine Erklärung dafür, aber ja. Es ist zum Beispiel heute im Kinderzimmer, Richard Wagner war an und die Disco-Kugel lief. Da hat er gesagt, wunderbar,
nein,
funktioniert. Ja, ja,
das ist ja genial.
Ja.
Das weiß ich nicht, aber es ist...
Ich finde es super.
Also das ist... Ja, gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Genau. Aber in jedem Fall, liebe Anne, war es wunderschön, dich zu Gast zu haben.
Ja.
Und dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir so ein schönes Gespräch führen durften mit dir.
Ja, ich bedanke mich. Eine große Freude. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im Konzert. Abgemacht.
Genau. Und auf jeden Fall den Podcast Schönholz hören. Ja. Und wie ich die Anne kenne, also wenn ihr sie dann trefft im Konzert oder nach dem Konzert und einfach anquatschen. Das ist gar kein Problem. Weil mit der Anne stimmt. Kann man, und notfalls fährt sie euch auch mit dem Fahrrad um. Das ist auch, das kann auch passieren. Dann haltet sie fest, dass sie nicht umfällt.
Genau, also alle Links findet ihr natürlich auch in den Shownotes, wenn und was ihr über die Anne wissen wollt und eben den Podcast hören und überhaupt. Liebe Anne, vielen Dank für deine Zeit und
Dankeschön.
Alles
Liebe.
Euch auch, Dankeschön.
Das versendet sich, der Podcast mit Katja Vogt und Clemens Nicol. Redaktion und Produktion, die beiden Hosts. Musik, Hansi Enzensberger und Manfred Mildenberger. Stimme Maren Ulrich. Eine Produktion von Resi 1000 Volt
2026.
So, Clemens. Also wieder eine wunderbare Folge mit der Anne. Und wir zwei, wir haben ja jetzt ein Date. Also jetzt komme ich ja aus der Nummer nicht mehr raus.
Nee.
ein klassisches Konzert zu besuchen. Aber die große Frage ist ja jetzt, womit starten wir? Womit fangen wir an?
Ja, ich würde nicht zu schwer starten. Das ist, sonst ist man gleich wieder demotiviert. Also es gibt hier Familienkonzerte, sehe ich gerade im Konzertkalender vom BRSO, der Sängerkrieg der Heidehasen.
Das klingt vielversprechend auf jeden Fall.
Das klingt schon mal ganz gut. Mhm. Ist natürlich ein Kinderkonzert. Da fallen wir dann schon auf. Vielleicht würde ich dann eher gucken. Also man will natürlich auch einfach bei dem Orchester schon auch Sir Simon sehen, Sir Simon Rattle, ne?
Ja.
Der macht als nächstes, glaube ich, mit dem Orchester zusammen mit seiner Frau Werke von Brahms, Haydn und Andrei Adamek. Mhm. Ich glaube, damit kommt man sehr gut rein. Also eine Haydn-Symphonie, Brahms Vierte und dann noch was Moderneres, das könnte doch was sein. Da kommen wir dann so in Richtung Mai. Ja,
ja, das klingt vielversprechend und ich möchte es wirklich machen. Ich würde auch, also ich würde den Sekt ausgeben. Das haben wir gesagt, ohne den geht's
ohne
nicht.
Ohne den.
Genau. Du musst irgendwie gucken, dass wir an die Karten kommen. Weiß ich nicht.
Okay, das ja, ich habe natürlich auch immer ganz viele Karten. Nein, das kriegt man schon hin. Also wie gesagt, das ist meistens gar nicht so teuer. Das geht dann schon. Man muss eben nur manchmal früh genug dran sein. Das ist es.
Ja, und dann werden wir da berichten in einer der nächsten Ausgaben von Das versendet sich, wie dann dieses Konzert war und wie ich es empfunden habe. Aber was ich heute schon sagen kann, ist, dass das, was die Anne macht, wirklich, also allerhöchsten Respekt. Und es war
auf jeden Fall eine
sehr unterhaltsame, lockere und wirklich interessante, lustige Folge mit ihr.
Und ich hoffe auch, ihr da draußen habt es mitbekommen. Das sind ganz normale Menschen auch so. Die haben auch mal Scheißtage. Und manchmal läuft es auch nicht so mega gut, aber die geben da wirklich alles und sind mit sehr viel Leidenschaft dabei. Und ja, man muss es einfach live erleben. Als Vorbereitung noch oder generell Nachbereitung, wie auch immer, kann ich noch ein sehr schönes Lied übers Orchester von einem Musikkabarettisten empfehlen an dieser Stelle. Er heißt William Wahl, Wahl mit H, also wie die Wahl. Und der hat ein schönes Lied geschrieben, das heißt Die zweite Geige. Mehr verrate ich nicht. Die zweite Geige, hört euch das mal an. Das ist was fürs Herz.
Was fürs Herz. Und damit, glaube ich, schließen wir einfach diesen wunderbaren kleinen Podcast. Sagen danke fürs Zuhören. Wir sind bald wieder da und freuen uns natürlich, wenn ihr die Folge liked, wenn ihr natürlich auch sie bewertet, kommentiert. Das hilft uns immer sehr, wenn ihr sie teilt, damit einfach noch viel mehr erfahren, wie toll Anne Schönholz ist und was es alles für spannende Gäste bei uns gibt.
Ja, macht's gut.
Tschüss.